My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm shocked. He smiled me in the subway. He was with another man. But I can't sleep all night, 'cause I've got a plan. You're beautiful.
Aus Gründen bin ich über nur eine Ecke
mit James Blunt verwandt.
Mit jemandem optisch verwandt, der Sternchen D regelhaft an Konzertkarten kommt. Mhm. Aber nach einem gewissen Lotterieprinzip. Also ich kann da jetzt nicht viel näher drauf eingehen. Man bewirbt sich quasi, also ich mach's anders. Diese Person arbeitet bei einer Konzertvenue und Mitarbeitende können sich bewerben auf gewisse Konzerte und dann entscheidet das Los, aber es sind sehr wenige, die sich bewerben. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, an relativ okaye Karten zu kommen. Und so wurde ich vor kurzem gefragt, hier, das tritt dieses Jahr auf, worauf hast du Bock? Und soll ich dir mal was sagen? Ich habe gesagt, puh, also ich würde jetzt selbst dafür nicht Geld ausgeben, aber James Blunt würde ich mir mal geben.
Warum?
Weil, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen so ein popkulturelles Kulturgut. Popkulturgut.
Wir machen jetzt die 151. Folge eines wunderbaren Podcasts und von ungefähr 147 dieser 151 Folgen hast du mir erklärt, wie schlimm Mumford & Sons beispielsweise sind. Und dann sitzt sie hier und sagt, also ich habe auf ein James Blunt-Konzert, würde ich gehen.
Also, ja, aber das ist doch, also das ist ja viel weniger nervig. Also ja, es ist schon ungefähr eine Kategorie Scheißigkeit.
Hallo, ich bin ein Künstler und ich stelle mich einen Abend auf die Bühne und weine vor Publikum.
Finde ich schön, dass du an dieser Stelle selbst, also offenbar James Blunt nicht wertschätzend verkündest, dass das auf einer Ebene mit Mumford & Sons ist. Das finde ich erstmal gut. Aber dann muss man doch sagen, in ihrer Scheißigkeit sind doch beide Acts betrachtet unterschiedlich scheiße, weil Mumford & Sons nur nervt und James Blunt wenigstens ein lustiger Typ ist.
Ich gebe dir recht, dass James Blunt ein lustiger Typ ist. Ich glaube trotzdem nicht, dass seine Show lustig ist.
Aber wer weiß,
ja,
weißt du?
Ich bin einfach der Gags die ganze Zeit. Dann gehe ich mit.
Die richtige Spaßkanone.
Das wäre auch einfach so ein Comedy-Auftritt zwischendurch mit zwei Lieder. Helge Schneider-mäßig. Vielleicht ist er der Helge Schneider, wenn man so nicht durchschaut. Ja, Mumford & Sons hat Lieder, die besten ihrer Zeit waren, hat ein Album gemacht, das mit sicher das Beste seines Jahres war, und zwar das erste, sein Humor. Und James Blunt hat You're Beautiful geschrieben. Nicht mal geschrieben wahrscheinlich.
Also da möchte ich an dieser Stelle einfach sagen.
Nö.
Nö.
Einfach mal nö. Gut.
Gibt es noch irgendwas zu besprechen? Sag mal, habe ich dieses Wasser mitgebracht?
Also ich habe das nicht mitgebracht. Weiß ich nicht.
Scheiße.
Müssen wir jetzt noch im Vorgeplänkel das Bier öffnen, damit wir dann endlich den Trailer spielen, um zu den Inhalt
woher,
zu kommen?
Woher willst Content, du denn Content, wissen, dass Content. Es hier Bier gibt? Hast du dich um Bier gekümmert?
Ich würde mal so sagen, ich habe mit irgendjemand bei mir reingehen, irgendjemand gesagt, ich kümmere mich hier um alles, ich bringe das Bier mit, ich pegel uns ein, ich gucke, dass wir in unser Widerlicher-Studio gehen können, etc., etc. Ich bin quasi die Orga-Queen dieses Podcasts.
Ja, daraufhin haben wir sie gefeuert und richtig. Jetzt mache ich das.
Dann gib mir das Bier, das die Orga-Queen besorgt hat.
Also,
Das tatsächlich hatten wir selten, glaube ich. Ein bis zweimal hatten wir das, wenn überhaupt.
Dosenbier, ja. Aber ich kann darüber nichts sagen, weil ich hatte jemanden zu Gast und aus
einem anderen Podcast
mir unerfindlichen Gründen, nee, wirklich bei mir zu Hause, privat. Also es passiert selten, aber ich habe tatsächlich manchmal kommen Menschen zu mir nach Hause.
Ich war schon sehr lange nicht mehr bei dir, ja.
Stimmt, wirklich. Und jedenfalls brachte er Bier mit, und zwar dieses. Und ich dachte, hä? Ich habe wirklich das exquisiteste. Jetzt sehe ich auch, was es für Bier ist. Okay, wow. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ja.
Kenne ich nicht.
Ja, du drehst mal und schau, wo er es her hat.
Oh Gott.
Ja. Also das offenbar, ja, wir haben in der Hand, jetzt muss man das natürlich ein bisschen artikulieren, weil wir sind ja immer noch im Podcast.
Ah, das ist ja der Hammer.
Ich bekam zwei Dosen mitgebracht, 0,5er Dosen, Schultenbräu-Pilz.
Und das Layout ist schon
beschissen.
Aber hallo. Und ich sehe sowas nicht, aber hallo.
Und dann ist aber ganz vorne drauf ein DLG Goldprämiert Logo, was erstmal heißt
Spitzenpilz.
Okay. Und dann sieht man aber ein Aldi-Logo. Es ist offenbar also ein Aldi-Exclusive-Bier. Und das finde ich so mega geil. Also ich bin ja wirklich, das muss ich an dieser Stelle mal kurz, das ist ja auch die große Personality-Transparenz-Staffel. Ich bin, was Kulinarik angeht, einigermaßen versnobbt.
Das, ja.
Also wenn du zu mir nach Hause kommst, kriegst du wirklich Bier, aber richtig geiles Bier. Ja. Nur geiles Bier. Bei mir gibt es nur geiles Bier.
Selbst gebräut fast.
Und jetzt folgendes. Jetzt bringt jemand zu Gast, der zu Gast bei mir ist, dieses Bier mit.
Kannte die Person nicht einigermaßen?
Und das ist das Geile. Es gibt wenige Menschen, die mich besser kennen als er.
Gut, dann hat man ja auch jeglichen Charme verloren.
Exakt. Und das ist eigentlich ein Zeichen der Wertschätzung. Mhm. Ihm ist alles egal. Ihm ist es scheißegal. Er bringt das einfach mit als...
Ist halt so.
Es ist, er kann mir aus dem Gesicht spucken. Ist einfach komplett egal.
Ist schön.
Geil. Also ich sag dir noch Folgendes, kurzer Disclaimer. Dieses Bier stand jetzt etliche Wochen bei mir bei Wind und Wetter und vor allem Schnee auf dem Balkon. Du willst vielleicht oben diesen Rand ein bisschen sauber machen.
Ja, vielleicht. Das ist auch ein Bier, das ist ein Alibier. Ich habe nur, der Vollständigkeit halber, es ist in Belgien abgefüllt.
Ach, guck. Ist das gut oder schlecht?
Weiß ich nicht. Jetzt bin ich aber sehr gespannt.
Oh Gott, oh Gott. Ach,
auf 151 Schulden und Schuldenbräu. Prost. Wir hätten einfach ab der ersten Folge immer nach dem Bier die Folge blenden können, dass wir trinken.
Kann man voll gut machen.
Ja, ich mag den. Also,
ist dir zu herb?
Ja, nicht zu herb. Ich finde, mir ist es zu würzig.
Ah, okay.
Aber kann man. Das durchstehe ich. Das stehe ich durch.
Gut. Wir hatten schon viel beschisseneres Bier.
Wir hatten wirklich schon viel beschisseneres Bier.
Also Schuldenbräu möchte ich an dieser Stelle sagen.
Wenn ich nochmal jung bin und mit sehr vielen Bierdosen auf ein Festival fahren würde, da haben wir früher mal Tipp-Pilz vom Real getrunken. Ja. Das war schlimmer. Oh. Das war schlimmer. Gut. Jingle ab.
Widerlicher. Ein Podcast von und mit David Alf und Timon Glatt.
Eine neue Zeitrechnung hat stattgefunden. Wir schreiben Januar 2024. Boom. Wir befinden uns in einem neuen Jahr. Und auch in diesem Jahr, wie schon die vergangenen, etlichen, was sind es denn eigentlich? 6 Jahre?
In 24 ist das 6. Jahr, ja.
Werden auch in diesem Jahr wieder Licher-Folgen produziert. Klassischerweise wird das getan von Timon Glatt.
Hallihallo.
Und mir, David Alf.
Hallihallo.
Wir heißen euch.
Hallihallo.
Herzlich willkommen und freuen uns, dass ihr dabei seid in der Folge 151.
Zack, bum, peng.
Heidenei, ich klinge viel wacher, als ich bin. Ich habe Timon kurz vor der Aufnahme gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich kann, weil ich bin so müde. Und dann meinte er, aber vielleicht peitscht es sich gerade auf. Und dann habe ich gesagt, aber vielleicht wird es auch richtig, richtig schlecht. Und was soll ich sagen? Bislang hat es mich richtig aufgepeitscht. Ich bin wieder voller Adrenalin. Ich bin immer sehr aufgeregt. Du kennst das. Wenn wir wieder Licher aufzeigen, ich bin immer sehr aufgeregt. Du musst mich erstmal eine Stunde lang runterkühlen.
Ja.
Mental, verbal,
ja. Ja.
Sexual. Mhm. Und
wir trinken auch eigentlich immer nur Beruhigungsbier.
Beruhigungsbier, nachdem wir uns vorher Koks.
auf dem Licherklo haben wir uns Koks noch reingezogen, um richtig hochzupeitschen und dann trinken wir ein Beruhigungsbier. Und dann haben wir die richtige Stimmung für diesen Podcast.
Ah, jedenfalls schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass es uns gibt. Let's go.
Let's go. Ich habe ein Problem. Scheiße. Ich hätte gerne einen Chronisten oder eine Chronistin, die mal zählt, wie viele Folgen mit meinen Problemen abgehandelt wurden. Das waren bestimmt mehr als die Hälfte.
Ich glaube auch, dass das Kern dieses Formats inzwischen ist.
Ich habe sehr viele Themen, über die ich wirklich sehr gerne mit dir sprechen würde.
Aber nicht im Podcast.
Doch, auch das würde ich tun. Ich glaube, du willst das nicht im Podcast, weil die sind so aktuell.
Ach so.
Und das komm, hast du ja. Du hast ja,
ja
so aktuelle Themen.
Ja, ich weiß, aber komm.
Aber es passieren ja wirklich spektakuläre Dinge dieser Tage.
Ich möchte dich nicht. Dann hau raus, komm. Ich will dir auch mal
ich
was.
Ich Timon Glatt und ich mache mich jetzt hier nackig vor den Milliarden HörerInnen. Ich habe gestern die Tagesschau geguckt.
Das ist verrückt.
Mhm. Vielleicht war es auch vorgestern. Und ich habe das geguckt und dann kam ein Beitrag und ich habe dabei ein Tränchen verdrückt.
Okay.
Weil ich so mitgenommen war.
Von einem Tagesschau-Beitrag.
Exakt. Das passiert mir wirklich äußerst selten.
Also mir passiert das relativ häufig, wenn ich irgendwas schaue, aber das ist dann meistens so sehr auf Wirkung und sehr auf Länge und
ja, Emotions und produziert. Filme gucke ich und dann weine ich.
Aber Tagesschau?
Ja, genau. Und du bist der Mensch, mit dem ich darüber reden muss jetzt dieser Tage. Ich habe den dritten oder vierten Beitrag dieser Woche gesehen über die ganzen Demonstrationen, die gerade in Deutschland stattfinden. Dass Menschen gegen Rechts und Rechtsextremismus auf die Straße gehen in erster Linie. Und das war dann so... da waren Töne dabei und irgendwie war dieser Moment und dieses, dass mal irgendwas wieder passiert, wo viele Menschen was tun, was ich wirklich gut finde.
Dass nicht viele Menschen was tun, was du nicht gut findest.
Nee, genau, dass ich eine Nachricht habe, die ich quasi die ich wirklich als gut und zwar als sehr gut empfinde. Hat mich übermannt, hat's mich.
Ja.
Und dann war ich so ein bisschen kurz, weil ich so einen ganz wehmütigen Moment hatte. Und jetzt wollte ich mal wissen, Wie geht's denn dir so bei dem Thema?
Ja, also ich, vielleicht hast du ja sogar mich gesehen. Vielleicht war ich einer dieser kleinen stecknagelgroßen Köpfe.
Die hatten alle Haare.
Ich hatte eine Mütze auf. Aber es war sehr kalt. Es war sehr kalt.
Ja.
Die da zu sehen waren. Ich war nämlich am Samstag bei der Kundgebung in Frankfurt, wo, wenn man den Quellen trauen darf, zwischen 35.000 und 40.000 Menschen dabei waren. Offiziell sollte das Ganze am Römer stattfinden. So weit sind wir nicht gekommen. Immerhin noch gerade so auf den Paulsplatz.
Das ist ja eigentlich auch der viel wichtiger.
Exakt, das ist eigentlich der viel coolere Platz mega als der Römer. Platz. Und ich war da, wir waren da so als ganze Familie, als großes Familien-Event.
Du warst zum ersten Mal mit deiner Familie demonstrieren praktisch.
Zum ersten Mal habe ich was mit meiner Familie gemacht, weil ich habe da ja jahrelang eigentlich mich nicht mehr gezeigt und dachte mir, komm, der Papa kommt jetzt mal zurück. Wir gehen auf die Demo.
Ich kümmere mich um die wichtigen Dinge der Erziehung.
Ja, genau. So, das war so. Und das war.
Und wie war das so? Ich möchte zuerst noch eine andere Frage stellen.
Ja.
Warst du davor schon mal so richtig demonstrieren?
Nee, eher so, okay, irgendwie zu Studi-Zeiten, meine ganze, die gehen alle auf eine Demo, ich will danach mit den Saufen gehen, ah ja, dann komme ich noch mit denen mit, lauf da so mit, fand es ein bisschen awkward, ich war nicht so der.
Ich war einmal kurz mit dir am 1. Mai im Schwarzen Block.
Ah, du hast recht, ich war mit
das
dir.
Das war aber mal. Jetzt auch nicht so.
Ja, so war ich ungefähr schon mal vorher.
Das, glaube ich, zählt also nicht so wirklich.
Nee, genau.
Und aber jetzt so richtig mit Intention und Ziel und Werf?
Nee, tatsächlich nicht. Weil mir, das ist wirklich spannend, weil ich würde uns zwei ja als durchaus politische Menschen bezeichnen.
Bisweilen.
Menschen, die so Vorstellungen davon haben, wie Dinge zu sein haben und vor allem auch die Gewissheit, dass das nicht kongruent ist mit der Gegenwart ganz oft. Also man könnte denken, wir müssten ständig demonstrieren, aber irgendwie tun wir es nicht. Und irgendwie finde ich auch ganz oft Demonstrationen so ein bisschen.
Will man nicht.
Will man irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Warum eigentlich? Ist das doch eine gute Sache.
Das ist relativ. Es sind ja genug in den letzten Jahren oft Menschen auf die Straße gegangen. Da wollte ich wirklich gar nichts mit zu tun. Also wirklich gar nichts mit zu tun haben. Also das war, glaube ich, auch noch was mich so.
Aber da hätte man ja dagegen demonstrieren können. Also
stimmt,
genügend Leute stellen sich dann genau auf die andere Seite und sagen, nee, ihr nicht. Hätte ich auch machen können.
Ja, das hätten wir möglich machen können. Da sind wir vielleicht einfach zu faul.
Ja,
aber jetzt hat sich's geändert.
Und weißt du, was auch noch ein Thema für mich ist? Hat mir übrigens besagter Freund mal gesagt, der hier dieses Bier mir mitgebracht hat.
Nehmen wir ihn Schulden.
Und da merkt man, der kennt mich mutmaßlich wirklich ganz gut. Er hat mich irgendwie, also es ist schon lange her, aber er nannte mich irgendwie so einen gnadenlosen Individualisten, der sich einfach so wahnsinnig ungern mit so einer kollektiven Sache gemein macht. Und das wohnt mir wirklich sehr inne. Ich mag das nicht, in großen Gruppen so einer Sache zu frönen. Das ist, by the way, bei Musik was anderes. Da finde ich das okay.
Grüße gehen raus an James Blunt.
Grüße gehen raus an mein großes Idol James Blunt. Wobei auch da ich immer mit so einer gewissen, ich schweb schon lieber drüber. Ich bin ungern eingefleischter Fan. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich finde das komisch und wahrscheinlich auch dann ist das bei Demos speziell nochmal der Fall, weil ich mich nicht gemein machen will mit all den verschiedenen Individualströmungen dieser Menschen. Jedenfalls war es diesmal anders. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gerade sehr, 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 sehr wichtig ist, was gegen Nazis und Faschisten zu tun.
Das sollte man tun.
Und vor allem auch ganz vielen anderen Parteien. Weißt du, was mich übrigens richtig radikalisiert hat? Diese obszön ekelhafte Rede von Christian Lindner vor den Landwirten. Hast du das mitbekommen?
Ich habe sie nicht im Ohr.
Christian Lindner stand, ich glaube, ich war sogar vor dem Bundestag, vor den LandwirtInnen, die da demonstriert haben und hat eine feurige Rede gehalten darüber, wie weh es ihm doch tut, dass diese Einschnitte jetzt auf diese Menschen zukommen, denn das seien ja die Fleißigen. Aber das sei auch der Grund gleichsam, weswegen an anderer Stelle enorm gespart wird, nämlich beim Bürgergeld und bei den Asylverfahren.
Cool.
Bei denen, die nichts tun, das hat er original so gesagt. Und das ist, also, da überkam mich ein Ekel und auch, also mir ist das, also das ist mir geradezu peinlich. Mir ist das peinlich, deutscher Staatsbürger zu sein und ein deutscher Minister sagt so etwas über Menschen, die in unserem Land Schutz suchen. Das ist mir so peinlich, dass ich glaube, das hatte großen Anteil daran, warum ich zu dieser Demo gegangen bin. Weil ich das sehr wichtig finde, dass sehr viele Menschen jetzt sagen, Fuck you. Also, könnt ihr ja wollen, aber das ist nicht, wie wir hier leben wollen.
Das finde ich gut. Die schiere Masse fand ich gut. Ich hatte private Gründe, haben mich verhindert. Ich wäre sonst, wenn ich auch nur annähernd...
Ich musste leider masturbieren.
Häufiger? Ja. Häufiger. Wenn ich gekonnt hätte und auch nur annähernd in einer greifbaren Nähe von dir gewesen wäre, wäre ich... Auch als
Familie. Du warst der erste Mensch, den ich angeschrieben habe, als klar war, wir gehen hin,
ja.
Habe ich dir sofort geschrieben, weil ich irgendwie, das ist so ein Ding, das würde ich gerne mit dir machen.
Das hätte ich auch wirklich gern. Also das geht mir noch ein bisschen nach, dass ich da nicht konnte, aber ich konnte wirklich nicht. Ich bin quasi so radikalisiert, in Anführungszeichen, dass ich bereit gewesen wäre, da mal hingegangen. Ich bin auch nicht so der Demo-Typ. Ich glaube ja immer, mein Leben ist eine Demonstration. Meine Anwesenheit ist eine Demonstration. Lach nicht.
Ja.
Ich bin der wandelnde Sprengstoff der Gesellschaft. ich hab Lust auf Podcast heute.
Ja, gut.
Aber das war ein Thema, es war irgendwie mal so, das ist so Zeit, Zeichen zu setzen. Ich spüre aber noch was, es gibt noch eine Sache, die mich so ein, also, es gibt noch eine Sache, die mich so ein bisschen am Demonstrieren zurückhält und ich spüre etwas, das, ich weiß nicht, ob es der Jahreswechsel war oder ob es sich schon länger angekündigt hat und sich jetzt nur Bahn bricht. Ich kann gegen Faschismus und Nazi-Dinge würde ich immer, das ist eine Linie, gegen die kann ich immer demonstrieren, da bin ich total gnadenlos, da gibt es nichts. Ich spüre aber, dass ich ansonsten, quasi wenn man diese Brandmauer zieht und alles, was da links von ist, also es ist gar nicht jetzt, dass links ist, aber auch demokratische Strömung, also alles, was quasi demokratisch zu fassen ist, bin in meiner innerlichen Haltung in einer sehr, ich fokussiere mich sehr auf das Miteinander und kämpfe, ich spüre das richtig, dass mich alles, was im demokratischen Sinne darin spalten will, kotzt mich gerade total an. Mhm. Also ich glaube, wir haben so große Krisen und Probleme und eines, gegen das du demonstriert hast, ist eines davon, dass ich an dem Punkt bin, wo ich will, nee, können wir uns alle anderen vielleicht auf die wenigen Gemeinsamkeiten konzentrieren und die einfach mal richtig durchziehen und dann ist mir völlig egal, ob du jetzt in der CDU Mitglied bist oder ob du ein Linken Mitglied bist oder bei der FDP oder wo auch immer, wenn du irgendwie mit einem halbwegs okayen Wertekompass und einem demokratischen Grundverständnis durch die Gegend läufst, dann bist du gerade mein Freund und ich will, dass wir erstmal zusammen die Probleme der Welt hinkriegen. Also irgendwie bin ich gerade so, ich glaube 2024 das Jahr des Umarmens.
Davon hatten wir es privat auch schon. Habe ich nämlich behauptet, dass 2024 mein Jahr der Positivität sei.
Ich wurde beruflich schon angepöbelt, dass ich zu positiv bin.
Schön. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube auch, dass das angebracht ist. Ich glaube, dass man sich diese Haltung auch leisten können muss. Kannst du.
Bestimmt.
Also ich glaube, als jemand wie du, der von ganz vielen Krisen und Problemen gar nicht mal so betroffen ist,
das
wie ganz viele andere, der ganz viele Krisen auch gar nicht wahrnimmt, weil sie so weit weg von ihm sind. Und übrigens nehme ich mich damit ein, können wir umarmen und sagen, ach komm, du bist so ein bisschen zu konservativer, aber eigentlich bist du noch einer von den guten zu Konservativen. Mit dir kann ich einen Abend verbringen.
Ja.
Ich gestehe ganz vielen Menschen da draußen zu, das nicht zu wollen, weil der zu Konservative das im Gegenzug auch nicht will. Und nicht nur das, sondern auch eine Politik will, die denen das Leben noch deutlich schwerer macht und so weiter und so fort. Also
das teile ich nur, das bringt uns doch alle nicht weiter.
Ja, weiß ich halt nicht. Also wenn du
ich glaube, ich bin so ein bisschen, ich will das,
wenn
ich
du eine
will,
schwarze lesbische Behinderte geht. Bist,
ja,
dann
lebst du, ich hab so einen Husten.
Ja, dann lebst du ein anderes Leben in einem anderen Leben, in einer anderen Welt, als in der wir leben, und dann sich hinzustellen als weißer Cis-Mann und zu sagen, das bringt uns jetzt nicht weiter, wir müssen uns auf die wesentlichen Probleme kümmern, dann sagt die schwarze-weiße, wow, jetzt wird's richtig divers, nämlich. Dann sagt die, das sind meine essentiellen, richtigen Probleme. Mein fucking Problem ist, dass ich in ein Schuhgeschäft gehe und mich der Verkäufer dumm anmacht.
Stimmt, das ist ein Problem und ich will das in keiner Form abmildern.
ich habe, und du hast völlig recht, ich argumentiere aus einer absolut privilegierten Situation, und zwar überprivilegiert. Ich habe auf keiner politischen Seite Bock auf individuelle Probleme. Ich will, dass wir uns ums Klima kümmern und soziale Gerechtigkeit. Punkt.
Ja.
Und darauf müssen wir uns committen und da müssen wir irgendwie alle miteinander klarkommen. Und außerdem ist dieser Druck, gegen den die ganzen Demonstrationen waren, und zwar von rechts, und zwar von sehr, sehr rechts, den empfinde ich als so groß, dass ich möchte, dass alle, die nicht dort stehen, sich verbinden und eine Wand dagegen bauen.
Ja, das stimmt.
Und deshalb bin ich, glaube ich, gerade in so einem, wir müssen uns, um den großen Problemen gerecht zu werden, müssen wir uns mehr zusammenrotten, in einem demokratischen Sinne.
Ja, Christian Lindner hat schon mal einen ersten Schritt
in die richtige Richtung gemacht. Danke, Christian.
Danke.
Hast mir sehr geholfen.
Neue Rubrik bei Widerlicher. Danke, Christian.
Genau. Und das ist es. Und natürlich stört mich das, aber auf das, ich nehme es nur aus einer gewissen politischen Richtung mehr wahr. Ich habe keinen Bock auf Spalten. Ich will nicht mehr, dass gespalten wird. Wir spalten Rechtsradikalismus und Extremnationalismus ab. Bumm, und alles andere.
Wenn ihr euch fragt, was dieser Bass ist, der immer hier rein bumst.
Ich bin auf einem Tisch.
Timon haut jetzt bei jeder Silbe auf den Tisch.
Ich habe jetzt so ein Stammtischding. Ich habe jetzt so ein Dosenbier von Aldi vor mir und klopfe jetzt auf den Tisch, um meine Aussage zu verstärken.
Funny, because it's true.
Yes. Was, muss er auch mal noch sagen dürfen. Nein, ich will kein gesellschaftliches Spalten mehr. Ich will ein gesellschaftliches Miteinander. Ich möchte das jetzt. So, ich habe es jetzt gesagt.
So, und jetzt passiert
das. Spread the word. Ich bin jetzt auch 33. Da sind schon andere Märtyrer gestorben.
Was mir aufgefallen ist, ich war ja nun unter vielen Tausenden, zigtausenden.
Zistausenden.
Und mutmaßlich ja, auch zigtausenden in Frankfurt am Main, einer Stadt, die das ist, was man rechts von mir Multikulti nennen würde.
Das kann man so sagen.
Und was soll ich sagen? Das Publikum war mehrheitlich sehr, sehr weiß und sehr deutsch. Und das ist natürlich jetzt auch nur meine sehr oberflächliche, von Vorurteilen geprägte Sicht der Dinge. Was weiß ich denn über die Migrationsgeschichten derer, die da weiß sind und trotzdem waren. Aber es fällt trotzdem auf, dass ich weiß ja, was so Leute in der S-Bahn um mich rum sitzen und stehen. Ich habe so ein Gefühl dafür, was sind das für Menschen, die um mich rum in Frankfurt am Main leben. Und dann war ich auf dieser Demo. Und es war anders. Es war so ein bisschen das Wochenmarkt an der Konstabler Wache-Klientel.
Ich hätte die These, dass die umliegenden Gemeinden in Frankfurt eingezogen sind. Jetzt nicht die Dörfer weit draußen, aber der Speckgürtel ist quasi einmarschiert.
Bestimmt, ja.
War gar nicht so.
Also im ersten Schritt dachte ich so, und das ist ehrlicherweise, das kann ich jetzt an dieser Stelle, glaube ich, sehr selbstkritisch sagen, auch schon wieder, was heißt, ja, latent rassistisch, dass ich so, mein allererster Impuls war, lustig, die es am meisten betrifft, sind nicht hier.
Auch Quatsch.
Voll Quatsch. Zweiter Moment war, boah, crazy. Man sieht nicht nur, wie wenig wir mit unserer bundesdeutschen Politik die Mehrheit der Gesellschaft erreichen.
Ja.
Wir erreichen noch nicht mal im Protest gegen diese Politik die Mehrheit der Deutschen.
Ja.
Und das fand ich ein bisschen beklemmend.
Ist es. Also wir haben ein sehr großes flächendeckendes Vermittlungsproblem. Das haben alle Institutionen der alten Bundesrepublik. Dazu gehört auch das Parlament.
Ja, aber nur, das ist ja noch nicht mal, das Parlament hat hier nicht aufgerufen, sondern die Zivilbevölkerung hat gesagt, pass auf, Parlament, wir sind hier, wir wollen Dinge, die aktuell irgendwie ein bisschen aus
was ich spannend fand,
Rahmen fallen.
In meiner Privatempirie, deine Privatempirie ist die U-Bahn, meins ist mein Instagram-Account und mein Instagram-Profil, beziehungsweise meine Followerschaft und der Menschen, denen ich folge, ist eigentlich sehr krass, und zwar geteilt in Menschen, die ich aus einem, entweder meinem Studienleben, meinem Arbeitsleben, aus urbanen Umfeldern kenne, und Menschen, die ich vom Land und meiner ehemaligen Vergangenheit und natürlich auch Zukunft kenne.
Die ehemalige Vergangenheit, anders als die zukünftige Vergangenheit.
Ja. Also, ja, es ist ja, ich habe ein spannendes Verhältnis zu meiner persönlichen, zukünftigen und zurückliegenden Vergangenheit. es sind einfach sehr unterschiedliche soziodemografische Schichten in meinem Instagram-Account. Und von der einen Seite habe ich quasi 1 Million Aufrufe und Bilder von diesen Demos gehabt und von der anderen null.
Ah.
Null.
Ja.
Und jetzt, da sind durchaus auch Menschen dabei, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass die auf der Seite, also dass die was ein Problem mit diesen Demos hätten, ganz im Gegenteil. Mhm. Nur quasi der Aktionismus oder die Aktivierung fand also in meiner Privatempirie genau auf einer Seite und da in einem Übermaß statt, wie ich es bei noch nichts erlebt habe, bei noch gar nichts. Es wurden schon ganz oft irgendwie nach den Anschlägen in Halle oder Hanau wurden sehr oft ähnliche Bilder geteilt und so. Aber dass Menschen sich wirklich persönlich aktiviert haben, habe ich in dem Form noch nicht erlebt. Das hatte ich jetzt.
Also du musst noch sagen, wer war wahrscheinlich die dörfliche Bevölkerung?
Da kam nichts.
In deiner.
Nee, ja. Aber quasi das Frankfurter Umfeld, Studienumfeld und so, da war ganz viel. Die waren alle, glaube ich, alle waren am Samstag demonstrieren und alle anderen waren am Samstag saufen.
Liegt das daran, dass erst so eine relevante Menge an Menschen zu erwarten ist, dass man sich selbst aktiviert? Will heißen, wenn jetzt in Blittersdorf 15 Leute denken, das ist doch scheiße, dann haben die trotzdem keinen Bock, zu 15 durch Blittersdorf zu ziehen.
Und vielleicht ist es prozentual, aber sehr ähnlich zu der Masse, die hier unterwegs war. Oder vielleicht nicht, wenn irgendwie 500. Okay, dann wäre es krass. Dann wär's
und als ich abzeichnete, okay, das wird groß.
Gehst halt auch noch hin.
Gehe ich halt noch hin.
Ja, ich glaube, es hat einen krassen Masseneffekt.
Ja.
Das merkt man ja auch an uns, die sich da hingezogen fühlten oder dort waren. Und das ist, glaube ich, ist in anderen, logischerweise anderen strukturellen Umfeldern anders. Aber das ist mir noch aufgefallen. Fand ich spannend. Okay, dann wäre das Thema aus meiner Sicht jetzt abgehakt. Vielen Dank.
Timon und ich sitzen gerade uns gegenüber.
Haben beide die Arme verschränkt.
Und haben beide die Arme verschränkt. Und was soll ich sagen, als hätte es der Podcast-Gott gewollt.
Küssen
mein nächstes Thema hat was mit Arme verschränken zu tun. Krass oder krass?
Krass. Jetzt traue ich gar nicht mehr, sich auseinanderzumachen. Doch.
Ich habe in einem, oh Gott, oh, das ist natürlich jetzt peinlich. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, in welchem Podcast ich das gehört habe.
Das ist peinlich.
Also in irgendeinem sehr, sehr guten Podcast. Den reichen wir nachher in den Shownotes, ganz bestimmt.
Mit Sicherheit.
Ging es um Menschen, die sich im weitesten Sinne unwohl in ihrem Körper fühlen. Entweder, weil sie sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, als das, was sie, mit dem sie geboren sind. Während ich sage, merke ich schon wieder, oh, kann man das so sagen, weil sie sind ja womöglich, also ist das nicht fluide und sind sie vielleicht mit dem richtigen Geschlecht geboren, aber nur mit den anderen Geschlechtsorganen? I don't know. What the, oh, wow. Menschen, oder weil sie zum Beispiel keinen Bock auf ihren Arm haben. Es gibt ja Menschen, die lassen sich freiwillig Gliedmaßen amputieren, weil sie sagen, das gehört nicht zu mir.
Okay.
Einfach, wow. Jetzt fällt mir übrigens wieder ein, zumindest wer das erzählt hat, und das war Leon Windscheid.
Ah ja.
In einem seiner, weiß ich nicht, 37 Podcasts, die er hat. Und er erzählte von einem Mann, den er interviewt hat, der sich freiwillig ein Bein hat amputieren lassen. Nun kannst du auch, selbst in den USA, kannst du nicht zum Arzt gehen und sagen, hier,
absägen.
Mach mal weg. Macht er nicht. Du kannst aber dein Bein derart präparieren, dass er es tun muss.
Aua. Warum? Ich meine, das war doch jetzt alles gut.
Ich gehe da jetzt auch nicht näher ins Detail. Dafür müsst ihr einen von 37.000 Leon Windscheid Podcasts hören. Jedenfalls brachte der Psychologe, der sich auf diesem Themenfeld spezialisiert hat, ein Beispiel mit, womit man im Ansatz nachempfinden kann, wie das ist, wenn man denkt, das ist doch, das geht doch nicht, das ist doch, das ist zwar mein Körper, aber nein, aua, nein. Und es hat was mit Arme verschränken zu tun. Verschränk mal deine Arme. Liegt dann einer Arm quasi unten und der andere oben.
Korrekt.
Und jetzt dreh mal um.
Das kann ich schon gar nicht.
Guck, dreh, mach mal so.
Ja.
Ja. Und wie fühlt sich das
ganz
an?
Ganz komisch. Ganz falsch.
Das ist ja komplett falsch, ne?
Das ist ja wirklich, also da stimmt ja gar nichts. Da ist die Kälte an der falschen Stelle und die Wärme auch und alles ist ganz falsch.
Das fühlt sich einfach nur an, als wärst du
also deformiert.
Komplett komisch. Und er sagt, ungefähr so fühlt sich das für diese Menschen an.
Jeden Tag immer.
Jeden Tag immer. Das fand ich irgendwie bemerkenswert.
Ich müsste es jetzt mal länger durchhalten. Das wäre, glaube ich, immer noch kein Grund, das zu amputieren, weil ich die dann doch alle brauche ab und zu. Aber das ist schon crazy.
Cool, oder?
Also, mir war auch nicht bewusst, dass man immer, also offensichtlich verschränkt man ja dann die Arme immer auf dieselbe Art und Weise.
Oben? Warte mal, ich versuche mal.
Ich habe Also oben ist eigentlich der linke ist eigentlich oben.
Ach, das ist, bei mir ist der rechte oben. Mhm.
Das ist gut, wir könnten uns die Gliedmaße teilen. Mhm. Ich hab mich eben gefragt, ob ich das anders mache, seit ich da operiert wurde, aber ich glaube nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Spannend. Geil, ja. Krass. 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 Gut, hast du noch so einen Knaller?
Ich habe nee, Knaller nicht, aber ich habe eine Frage. Und ich habe wirklich, also ich bin ja tendenziell der Typ in deinem Leben, zu dem du kommst, wenn du mal so eine Frage hast, und dann gebe ich dir eine Antwort und dann hast du eine Antwort.
Gut zusammengefasst, ja. Ich möchte nicht widersprechen. Wenn ich dich frage, habe ich eine Antwort.
Ich habe das nicht so oft.
Dass du Fragen hast?
Nee.
Ja.
Also ich mache
weil dein Leben eine Demonstration
ist. Ich mache meistens so Dinge mit mir selbst aus.
Ist auch oft dumm übrigens.
Ja, mit Sicherheit. Aber komm dann irgendwie zu Ergebnissen und dann mache ich das so. Aber jetzt habe ich wirklich, ich komme nicht weiter. Ich habe eine Frage, die sich übrigens mit dem Komplex Fragen beschäftigt. Und ich finde keine Antwort.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Christopher Nolan. Geil, jetzt hat er dabei getrunken und sich fast verschluckt. Das war schön. Interquestion.
Wow, geil. Alter, wie so richtig. Ja. Wow, geil.
Geil. Raus, ist gut, in einem Podcast hundertmal zu sagen, dass man selber so geil und
genau.
Witzig ist. Ich bin so witzig und so
von
geil.
Von drei HörerInnen auf eins.
Und mein Leben ist eine Demonstration. Jetzt, okay, komm zu deiner Fragenfrage.
Fragen. Du musst dich kurz in eine folgende Alltagssituation reinfinden.
Ja.
Du, bist, ach, was weiß ich, du bist im Supermarkt. Bist da zu Fuß hingelaufen.
Mhm, kommt vor.
Und ist ganz kalt. Schlimm kalt. Mhm, und oh, du plackst dich da ab und du frierst ganz schlimm und du bist auf dem Weg und denkst so, oh geil, wenn ich jetzt zu Hause wäre, wäre es geil, wenn ich direkt so einen schönen warmen Tee, ich ist übrigens fiktiv, denke ich mir jetzt gerade aus, mhm. einen schönen warmen Tee trinken könnte.
Ja.
Und du weißt, bei dir zu Hause sind da Menschen, mindestens eins Mensch, der, die das jetzt für dich anleiern könnte. Ja. Dass, wenn du ankommst, da steht dann so ein Tee. Formuliere mal jetzt hypothetisch eine SMS, eine sogenannte WhatsApp-Nachricht an diese Person.
Hey du, bin gerade im Supermarkt, bin auf dem Weg fast erfroren. Könntest du ganz vielleicht, wenn es keine Umstände macht, einen Tee für mich vorbereiten? Dann könnte ich den trinken, wenn ich zu Hause bin. Das wäre voll lieb. Vielen, vielen Dank. Lieb. Tschüss, tschüss. Irgendwie so.
Sehr schön. Experiment ist gelungen.
Sehr gut.
Du möchtest gerne, weil dir wahnsinnig kalt ist, einen Tee haben.
Ja.
Technokratisch gesehen würde man doch jetzt eigentlich denken, hinter deinem Wunsch steckt ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis musst du verlautbaren in Form einer Aufforderung. Was wir aber machen, ist nicht, ey, mir ist kalt,
mach mir bitte
einen Tee. Mach mir einen Tee, sondern könntest du mir bitte einen Tee machen? Man verpackt das in Fragen, ja. Obwohl man weiß, natürlich kann sie einen Tee machen, diese Person.
Weiß man nicht, du weißt ja nicht, das ist ja quasi wie mit Schrödingers Katze, du weißt nicht, was im Moment die Person gerade macht. Vielleicht sitzt sie gerade mit Durchfall auf der Schüssel, dann kannst du nicht so leicht einen
Tee machen. Aber das machen. Ist doch, eigentlich ist es doch nur eine komische Höflichkeitsform, die dazu führt, dass man den eigentlichen Wunsch nicht artikuliert, sondern das in eine Frage verpackt.
Aber das macht man ja wahnsinnig oft.
Exakt. Und die Frage ist, warum? Und können wir, und findest du einen Weg, und das ist eigentlich die eigentliche Frage, findest du einen Weg, eine Aufforderung so höflich zu formulieren, dass es anstelle der Frage rücken könnte?
Nein.
Exakt. Aber das ist doch scheiße.
Wieso denn?
Nee, das stört mich.
Als, wir haben uns doch auf eine Höflichkeitsformel quasi geeinigt, die für die alle,
weil ich das,
die ja für alle okay ist.
Als jemand, der der deutschen Sprache mächtig zu sein glaubte,
ja.
Finde ich es unsauber, dass man so Pseudo-Fragen stellt. Das ist so, ich frage dich ja nicht, ob du es kannst. Ich sage dir, bitte tu es, mir ist kalt.
Ja, aber dann wer würdest das richtige Wort? Das wäre die richtige Frage.
Wie?
Würdest du mir bitte einen Tee machen?
Ist ja wieder eine Frage.
Ja, aber die ist nicht im Sinne von können, weil du es, also natürlich, du kannst es, weil du dazu in der Lage
sie
bist.
Würde auch
außer die Person hat sich irgendwelche Gliedmaße abschneiden lassen. Aber würden ist natürlich ein... Ist es im Rahmen des Möglichen? Wäre auch schön.
Ja, natürlich ist es das. Das weißt du doch.
Weiß ich nicht immer. Ja, ist doch aber nett. Wieso sollen wir denn jetzt Höflichkeitsformen abschaffen? Ist doch mal.
Ich finde, wir sollten.
Ich wollte eben die Gesellschaft umarmen. Da muss man ja mehr Höflichkeit.
Ich will Innovation in der deutschen Sprache. Ich gehe gleich in den Verein der deutschen Sprache. Ich will.
da bist du wirklich, aber ist ganz innovativ.
Da ist man vor allem richtig bei Innovation.
Ja, ganz vorne. Die suchen aber vielleicht bald einen neuen Vorstand.
Schaffen wir es nicht, Höflichkeitsformen.
Also floskelhafte Höflichkeitsformen zu entfloskeln,
ja,
um einen ehrlichen Umgang miteinander zu
genau
haben.
Genau.
Fang doch mal an. Also das wäre doch jetzt gut. Du bist doch ein innovativer Typ, habe ich gerade gelernt.
Mir ist kalt. Ey, oh, ist also krass kalt.
Mach mir bitte einen Tee.
Mach mir bitte einen Tee.
Ist ja ekelhaft.
Ist ja ekelhaft. Die asozial, ne?
Ist ja ekelhaft. Ich finde, also ehrlicherweise, jetzt kommt, vielleicht ist das dann meine Persönlichkeitsstruktur. Ich tue mich mit solchen Beispielen, wie du sie gerade genannt hast, ich breche mir ja schon an der Frage ein ab. Ich bin ja wirklich richtig schlecht, in sowas zu erfragen. Ich bin ja wirklich, also das hasse ich total.
Ja.
Ja, geht gar nicht. Also allein dieses, keine Ahnung, würdest du den Müll mit rausnehmen? Gut, da denke ich auch nicht dran, weil ich sehr schlecht im Haushalt bin. Aber ja, so, ich bin, also das würde ich gar nicht, alles gar nicht. Ich überlege gerade, wo ich das jetzt erzähle. Ich glaube, ich kann das in einem Kontext.
Ja.
Und das ist jetzt, das darf ich nicht laut sagen, weil das ist mega uncool. Ich kann das zu sehr, 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 sehr nahen Verwandten.
Mhm. Mach mir einen Tee.
Egal, nee, oder jemand geht einkaufen, bring mir Klopapier mit.
Mhm. Da zum Beispiel,
in dem Kontext geht's ganz
lustigerweise,
gut, ne?
Da geht's besser.
Ja, das stimmt.
Weil es ist so, okay, das Setting ist klar, die Verabredung ist ohnehin, du gehst ohnehin. Da passiert es mir regelhaft, dass ich sowas noch hinterher schreibe wie, das und das wäre noch gut. Oh, stimmt, wäre noch gut, ist auch schon wieder.
Konjunktiv.
Aber es ist immerhin keine Frage. Aber man merkt schon am Konjunktiv wieder so, ein bisschen ja, rumschlawinert. Ja. Aber, oh, denk noch an das und das. Das brauchen wir für das und das. Das ist dann, weil das Setting klar ist, weil die Verabredung eh schon da ist, du kümmerst dich jetzt darum, bitte denk dran.
Man muss jetzt nicht gleich die Gesellschaft verändern, aber
doch immer.
Glaubst du, du könntest deinen Einfluss auf Menschen dahingehend kanalisieren und fokussieren, indem man plötzlich so kommunizieren würde? Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei ganz vielen sofort eine, oh Gott, also der Deutsche ist ja obrigkeitshörig. Autoritär mag ja autoritäre Prinzipien.
Ja.
Und wenn man dann autoritäre Aussagesätze formuliert, am besten mit einem Aufrufezeichen dahinter, dann machen die das vielleicht sofort. Weil das spüre ich in meinem engsten privaten Umfeld, wenn ich dann sage, bring mir XY mit, das klappt.
Ja, wahrscheinlich kann man das nicht machen, ohne der letzte Arsch zu sein.
Ja, das ist ja, das sagt man oft bei Veränderungsprozessen.
Du meinst, das muss ich jetzt aufnehmen?
Ja.
Ich weiß nicht. Ich habe das, fällt mir gerade eine reale Situation ein, wo ich, muss ich glaube ich nicht groß kryptisch machen, ich habe
meine Kinder geschlagen?
Ich habe einen Podcast aufgezeichnet und wir hatten aktuell in der Redaktion 2 PraktikantInnen und ich hatte keinen Bock, dass beide da rumhängen. Und der eine war länger da als die andere und ich dachte mir, na, die hat jetzt eigentlich nur noch diese eine Chance, der andere kann die nächsten 5 Wochen noch jedes Mal dabei sein. Nehme ich die mit. Und dann habe ich nur so im Vorbeischlurfen Richtung Studio zu ihm so gesagt, pass auf, ich nehme sie gerade mit. Du kannst dann nächste Woche oder übernächste Woche, weil du hast ja noch mehr Chancen. Und eine Kollegin, die das mitbekam aus der Redaktion, hörte das und sagte so, oh, das war ja sehr direkt. Weil ich halt nicht hingegangen bin und gesagt habe, du, wäre das okay für dich, dass ich jetzt erst mit ihr, also ja, hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit und Muße gehabt, hätte ich es genauso formuliert und wieder in so eine Pseudofrage gepackt, obwohl ich ganz genau weiß, was ich will. Und auch kein, ich erlaube ja nicht, dass er sagt, nee, finde ich nicht okay.
Nee, wird er auch nicht.
Wird er ja auch nicht.
Aber das ist ja ganz spannend. Diese Fragen sind ja darauf ausgelegt, dass du weißt, was die Antwort ist.
Eine komplett rhetorische
Quatsch.
Quatschfrage. Und deswegen, in dem Fall habe ich es gelassen und die Kollegin, die das mitbekam, sagte sofort, oh, das war ja direkt.
Ich glaube, dass dann der Ton immer noch eine Rolle spielt. Ja. Und gerade das ist im Zeitdruck, kanalisiert man ja auch den Ton.
Ja.
Das finde ich ganz spannend. Aber ich glaube, ich nehme mir vor, da in Zukunft ein bisschen drauf zu achten und mal hin und wieder bewusst direkte Formulierungen zu wählen. Ich glaube, die haben einen anderen Impact.
Vielleicht.
Und manchmal ist es, glaube ich, gar nicht schädlich. Na gut, na gut.
Wieder einmal eine Service-Folge von Widerlicher. Und nicht nur das.
Oh Gott, wie lange wir jetzt schon quatschen?
Ist die Community gefragt. Mich würde interessieren, wie haltet ihr es? Vielleicht gibt es ja irgendwie ganz andere Wege, damit umzugehen. Vielleicht
ihr es mit der Religion?
Strange. Vielleicht redet ihr ganz anders. Wenn ihr unterwegs seid, euch ist es kalt und ihr wollt einen Tee haben. Oder sowas. Ich habe jetzt zum Beispiel, also das, ich habe das Beispiel verfremdet. Dabei hätte ich es auch einfach sagen können. Ich habe eine Kaffeemaschine. Du kennst meine Kaffeemaschine.
Das ist eine Espressomaschine.
Diese Espressomaschine hat viele Vorteile.
Ja. Sie macht sehr guten Espresso zum Beispiel.
Viele Nachteile. Unter anderem, man kann sie nicht einfach anmachen und einen Kaffee trinken. Man muss sie schätzungsweise 20, besser 30 Minuten vorher anmachen, damit man dann einen geilen Espresso draus macht. Das heißt, ganz häufig komme ich nach Hause und denke, boah, Alter, ich werde so Bock, direkt mir einen Espresso in den Kopf zu knallen. Aber ich weiß, ich komme nach Hause, dann den Kaffee hochtragen und dann mache ich die Maschine an. Und eine halbe Stunde warten. Ah, kannst du bitte die Espressomaschine anmachen? Espressomaschine sage ich gar nicht. Kaffeemaschine. Kannst du die Kaffeemaschine anmachen? Natürlich kann sie das. Mach bitte die Kaffeemaschine an, du Arsch.
Ding.
Wie macht ihr das? Das würde mich interessieren.
Okay. Ich bin gespannt.
Und zwar bitte nur schreiben, wenn ihr nicht die Frage stellt. Also nee, wenn ihr eine andere, wenn ihr eine Möglichkeit habt, wie ich die Frage umgehen kann. Das würde mich sehr interessieren.
Bin gespannt, ob da ein Feedback kommt.
Mit Sicherheit.
Ich bräuchte noch eine, ich habe jetzt noch eine kleine Bitte, die machen wir ganz schnell.
Cool.
Ich brauche dich als Freund, Mentor und Journalist.
Cool.
Wenn du in irgendeinem fiktiven Kontext innerhalb der nächsten 3 Wochen eine Zusammenfassung über die wichtigsten Ereignisse der letzten 12 Monate formulieren müsstest, was wird dir denn so in den Sinn kommen?
Ach du heiliger Bimbam.
Was war denn, aber jetzt mal so ganz aus dem Bauch raus, was sind so die großen Momente der, sagen wir mal, der letzten 6 Monate, die du so ein bisschen... Vielleicht auch 4, 3. Muss man so, was ist noch so präsent aus dem, was passiert ist?
Darf ich
ist?
Jetzt einfach rauskosten oder komplett muss ich sofort rauskosten. Die Schere mit deinem Publikum?
No, einfach komplett raus.
Twitter X.
Ja.
Sarah Wagenknecht.
Mhm.
Ist auch nicht priorisiert. Ich hau jetzt einfach noch raus.
Nee, mach mal. Das ist ja aber eine gewisse Priorisierung kommt ja dadurch, dass es dir einfällt, in welcher Geschwindigkeit. Das ist ja eine Frage der Präsenz.
Hier Nazi-Treff.
Korrektivrecherche.
Donald Trump.
Ja. Der wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr rückblickend betrachtet.
Was krass, ne? Das ist wirklich
insofern
eine gute Frage, als dass man so merkt, wie viel an einem vorbeirauscht, wie viel man wahrnimmt und dann sofort wieder aus dem Gedächtnis verschwindet. Man beschwert sich immer über das kollektive Gedächtnis, man beschwert sich immer über den Aufschrei der Bevölkerung und eine Woche später redet schon keiner mehr. Ja, weil wir so ticken, weil wir selbst alles vergessen. Ja. Ist auch gut so, Alter, wie schwer das Leben wäre, wenn wir das alles ständig mit uns tragen würden.
Wem sagst du das?
Matthew Perry.
Mm.
Wolfgang Schäuble.
Oh, Matthew Perry bringt mich auf eine gute Idee. Danke, ja.
Hochwasser.
Ja.
Bahnstreik.
Ja. Das war's dann auch, ne?
Das ist jetzt so, glaube ich.
Ich finde es gut, dass du solche Sachen wie Ampelproblematiken gar nicht ansprichst. Bauernstreik statt Bahnstreik. Na gut, okay.
Der Bahnstreik hatte mehr Impact auf mein Leben und hat nachhaltig immer noch
hört
ständig.
Auch gar nicht mehr auf.
Würde ich Klaus Wieselski nicht so lieben, würde ich ihn hassen.
Ich bin auch, also vielleicht mal, komm, jetzt eine Stunde hört eh keiner mehr zu. Ich bin ein richtiger Klaus Wieselski-Fanboy.
Ja, ich finde ihn auch geil.
Ich habe den mal in einem Podcast gehört.
Ah ja.
Da fand ich den sehr klug. Und seit ich das da gehört habe, habe ich ein ganz anderes Bewusstsein. Dass er wahrscheinlich wirklich der einzige Gewerkschafter Deutschlands ist, der einfach komplett durchzieht.
Der seinen Job macht.
Das, also so richtig.
Also es ist ein bisschen gemein, also, aber der an der richtigen Stelle ist, um einfach seinen Job zu machen.
Finde ich fasziniert.
Der Podcast, den du meintest, war ein Podcast, den ich zufälligerweise moderiert habe.
Ich erinnere mich.
Und ich habe lustigerweise erst vor kurzem in Ausschnitte davon reingehört, weil ich es mit einem Kumpel, übrigens, schöne Grüße an Fabio, der Schuldenbräu mitgebracht hat. Der mir gesagt hat, dass ich schlecht geeignet für alle Formen von kollektiven Versammlungen bin und das.
Das stimmt nicht. Gangbang kann er gut.
Das stimmt. Das weiß Fabio aber nicht. wobei das auch nicht stimmt. Naja.
Okay.
Schön. Das ist einfach schön. Und ich hörte den Ausschnitte von Klaus Wieselski und er sprach dort von O-Ton Arbeitskampfmethoden. Und allein dieses Wort, wie geil ist denn dieses Wort? Arbeitskampfmethoden. Geil.
Ja. Deshalb widmen wir diese Folge. Ich würde sie dieses Mal noch Klaus Wieselski widmen. Mach den Bahnschrein noch. Aber Leute, dann kommt auch wieder klar. Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch.
Ich habe dieses Jahr.
Ich habe eine Bahncard 50, die muss ich nutzen.
Schon eine Dienstreise hinter mir und die nächste mache ich nächste Woche. Und beide fallen in Bahnstreiks. Weswegen ich wie so alte Bundesrepublik mit dem Dienstwagen quer durch Deutschland fahre. Und wie quatschig ist das denn?
Ich habe das auch quasi wahrgenommen. Jetzt war ich immer an dem Ort, an den die ganzen Leute gekommen sind. Aber zweimal Bahnstreik und dazwischen war noch dieser komische Wintereinbruch kurzzeitig, der auch alles lahmgelegt hat.
Stimmt.
Also innerhalb von 3 Wochen dreimal kann in Deutschland nichts. Wir sind eine Vorzeigenation. Armes Deutschland. Wer uns da noch retten kann. Die Werteunion ist es nicht.
Ganz liebe Grüße. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss, ciao.